Wie steht es um die Schulbildung in der Bundesrepublik? Könnten deutsche Abiturienten mit zum Beispiel Schülern aus Indien oder China mithalten? Schließlich haben wir so viele 1er-Abis und Studenten wie nie zuvor. Wir gucken uns das mal genauer an und sprechen mit dem Professor für Mathematik an der Universität Paderborn, Bernhard Krötz. Der renommierte Professor erhielt 2010 den höchsten wissenschaftlichen Förderpreis auf EU-Ebene, der Grant des Europäischen Forschungsrates. Krötz macht zudem regelmäßig YouTube-Videos über den Zustand der Bildung in Deutschland und eines davon trägt den Titel Toxische Bildungsideologien und ihr Wirken an der Schule. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, Herr Krötz.
Hallo, schießen Sie los. Ja.
Herr Krötz, zunächst einmal, was sind toxische Bildungsideologien?
Das könnte man einfach so ausdrücken, dass sie nicht besonders effizient sind, Kindern etwas beizubringen. Eine gute Bildungsideologie ist für mich, wenn man in kurzer Zeit möglichst viel lernt, wenn man Spaß dabei hat, und ein schlechtes Bildungssystem ist, wenn nichts mehr dabei rauskommt. Es gibt Bildungsideologien, das fällt eigentlich in zwei Teile. Das eine sind sozusagen formal ausgedrückt in den Lehrplänen, das sind inhaltliche Aspekte. Und das andere ist, wie man in der Praxis implementiert. In der Implementation in der Praxis gibt es da zwei verschiedene Ansätze. Also im Englischen spricht man also von Activator, den Aktivierer, den präsenten Frontalunterrichtler. Und dann gibt es den modernen Facilitator, ja, der Ermöglicher, der Moderator, der zurücktritt, entdeckendes Lernen und so weiter sind dann die Stichwörter. Das kann man auch messen, also wie gut so ein Unterricht ist, also was dabei rauskommt. Das nennt man die Effektstärke. Es gab dazu also eine groß angelegte Meta-Meta-Studie von John Hattie. Also eine Meta-Studie ist etwas, was mehrere hundert Studien zusammenfasst. Und eine Meta-Meta-Studie, das waren dann zigtausende. Und es kam das raus, was man sich so und so dachte als normal denkender Mensch, dass die Effektstärke beim präsenten Frontalunterricht das Dreifache ist wie bei dem Facilitator-Unterricht und dass Facilitator das sozusagen sogar nicht nur nichts bringt, sondern sogar toxisch ist. Diese Facilitator-Techniken, die lernen wir an den Hochschulen seit mehr als 2 bis 3 Jahrzehnten. Also das heißt, es ist die falsche Art, Leuten was beizubringen. Das ist Nummer eins. Und dann ist es natürlich die inhaltliche Entkernung. Und wenn wir da zum Beispiel über Mathematik sprechen in der Grundschule, die Grundlage für Mathematik ist das Verständnis von Zahlen. Und das Verständnis von Zahlen bekommen Sie nur, wenn Sie viel gerechnet haben, mit Zahlen umgegangen sind. Dann wird irgendwann mal, wenn Sie viel gerechnet haben, die Variable kommt dann von ganz von selbst. Ja, wenn Sie 5 plus 7 ist 12, ist das gleiche wie 7 plus 5 dreimal gerechnet haben. Dann kennen Sie auch das Kommutativitätsgesetz, auch wenn Sie es formal als Grundschüler nicht ausdrücken können. Das war sozusagen die Grundlage auch, also für unsere Grundschulausbildung. Und das war über 150 Jahre so. Und wir wussten, wie man es macht. Es braucht auch ungefähr 4 Jahre, dass man das in die Köpfe reinbekommt, dass die Kinder gut rechnen können. Und zu meiner Zeit konnten dann eben Grundschulkinder, also die besseren zumindest, die aufs Gymnasium gingen, locker 5-stellige Zahlen fehlerfrei multiplizieren, die lange Division mit Rest, ja. Dinge im Kopf ausrechnen, so wie 63 geteilt durch 7 ist 7, Rest 7, ja. 2-stellige Zahlen im Kopf multiplizieren, das ging alles, ja, das war alles da, das Rechnen mit den Einheiten, ja, das 3,5 Tonnen.
Und das geht heute nicht mehr, Herr Krötz? Das geht heute nicht mehr?
Nein, nein, nein. Das geht heute nicht mehr. Also das Rechnen wird auf die Seite geschoben, das wird als nicht wesentlich erkannt. Es bestehen dann andere Dinge oder so. Also man glaubt, die Leute müssten das verstehen oder die Kinder müssten das verstehen. Und da wird sozusagen eines missverstanden, das ist die Entwicklungspsychologie der Kinder. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also 3. Klasse, Stochastik in der Grundschule, großes Thema. Sie haben 3 verschiedene Becher und 2 gleiche Kugeln. Auf wie viele Möglichkeiten können Sie die beiden Kugeln auf die 3 verschiedenen Becher verteilen? Antwort bitte.
Ist das jetzt ein Test?
Ja,
ja, es ist schwer, es ist schwer, ja.
Das ist, und es ist, schauen Sie, wenn ich Sie frage, was ist 12 plus 7, dann können Sie sofort sagen, das ist
19?
19, sehen Sie, das können Sie sofort. Und dann.
Ja, aber Sie machen mich nervös, Herr Krötz. Sie machen mich nervös. Ich hab mir schon gedacht, dass Sie mich testen würden hier.
Nein, aber nicht so böse. Das ist, ich sag's Ihnen einfach nur, dass Sie das mal verstehen. Die sprachliche Entwicklung hängt ein bisschen hinterher, ja, und die Mathematik wurde versprachlicht. Stochastik ist letztendlich eine Versprachlichung und das ist nicht altersgemäß. Oder ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Eine Schnecke oder so klettert jeden Tag 5 Meter im Brunnen nach oben und rutscht in der Nacht 3 Meter zurück. Der Brunnen ist 20 Meter hoch, nach welchem Tag kommt sie oben an? Es sollte doch eigentlich so sein, dass Eltern und auch Arbeitereltern und so weiter ihre Kinder bei den Hausaufgaben so betreuen können und es auch erklären können. Es ist auch wichtig, also Bildung ist normativ. Das heißt, also wenn die ganze Gesellschaft durch diese Dinge durchgeht, also dann hat jeder das Ganze durchgemacht und es wird also in gesellschaftlichen Konsens getragen. In den letzten 3 Jahrzehnten hat man da begonnen, die Bildung andauernd umzustülpen, die Lehrpläne andauernd zu verändern, ja, also und das Wesentliche rauszunehmen. Das, was Kinder machen können, also sie haben wirklich Spaß, ja, also am Multiplizieren von Zahlen, am Rechnen, am Addieren von großen Zahlen und untereinander und so weiter.
Ich wollte nur dazu sagen, dass ich mich erinnern kann in der Grundschule, dass ich das sehr gerne gemacht habe. Ich würde gerne tatsächlich einen Schritt weiter gehen, weil Sie haben in einem anderen Video auch etwas sehr Interessantes aufmerksam gemacht. Und zwar haben Sie eine Prüfung in Indien mit dem Mathematikunterricht in NRW verglichen, wenn ich das jetzt mal so ganz oberflächlich mal hier präsentieren kann. Und es ging um eine ganz spezielle Prüfung in Indien, die auf einem ganz anderen Niveau war. Und Sie meinten, dass nicht einmal Mathematikstudenten diese Prüfung absolvieren könnten oder erfolgreich absolvieren könnten. Könnten Sie noch mal darauf eingehen und erklären, warum Sie Deutschland mit Indien verglichen haben?
Okay, ja, also es war natürlich eine maximale Provokation. Das heißt, ich habe die härteste Prüfung der Welt genommen, damit man die Unterschiede einmal sieht und wie eklatant sie sind. Ja, ich habe nicht gesagt, das ist Studenten. Ich sagte letztendlich, ich bin mir sicher oder so, dass es höchstens 3 bis 5 Abiturienten in Deutschland geschafft hätten, da über 50% diese Prüfung zu kommen.
Insgesamt in ganz Deutschland meinten Sie jetzt?
In ganz Deutschland, das ist eine brutal harte Prüfung und ich muss jetzt da auch sagen, also blank, wenn ich da reingegangen wäre, hätte ich die nicht bestanden, auch jetzt nicht. Also ich müsste mich auf so eine Prüfung vorbereiten, ja, Punkt. Also die ist wirklich hammerhart, ja, und das sind natürlich bestimmte Aufgabentypen und da wiederholen sich Muster, aber in vielen, also muss man schon genau wissen, was man tut. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein NRW-Abitur hernehme, da brauche ich vielleicht 5 bis 10 Minuten, höchstens 15 Minuten für das ganze Abitur. Also so banal ist das.
Und wie viel Zeit haben die Abiturienten?
Ich glaube zwischen 4 und 5 Stunden und so weiter. Also das ist das. Also sagen wir mal so, für ein Analysis-Teil oder so für jeden Teil, also 10 Minuten. Das heißt, insgesamt bräuchte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde für so ein Abitur. Ja.
Gut, Sie sind natürlich auch ein renommierter Mathematikprofessor. Es ist etwas unfair, jetzt Abiturienten damit zu vergleichen. Aber warum haben Sie denn diesen Vergleich herangezogen, wenn Sie ja selber sagen, dass das wirklich der härteste Test ist, den man auf der ganzen Welt machen kann?
Naja, damit erstmal klar wird oder so, dass man auf der Welt nicht schläft. Das ist das, wo man sich woanders orientiert. Und es waren ja noch 2 weitere Tests dabei. Es war also die Aufnahmeprüfung in China. Und die hatten es auch in sich. Und die Aufnahmeprüfung China, die waren in etwa auf dem Leistungskursniveau, das ich damals in Bayern hatte, Ende der 90er Jahre. Und das ist hier meilenweit davon entfernt, was wir jetzt haben. Ich bin damals in Bayern in die Schule gegangen. Also da waren nur 15% Abiturquote auf dem Land. 3 von der Grundschulklasse oder so gingen aufs Gymnasium und nur die den Test gut geschrieben haben und so weiter. Und dann hatte ich ja noch einen weiteren Test und das war diese Realschulabschlussprüfung aus dem Jahr 71. Diese Prüfung ist schon deutlich schwerer wie ein jetziges Abitur und ich weiß auch, was die angehenden Realschullehrer kennen, also weil ich ja mit Kollegen in Kontakt bin und ich kenne die Prüfungen und ich habe die Prüfungen in der Universität gesehen und ich habe die Leistungen der Studenten gesehen und die hätten keine Chance und das hat mir jeder auch bestätigt, dass die eine Realschulabschlussprüfung, die jetzigen Studenten ja vom Jahr 71 bestehen könnten.
Herr Krötz, aber was sagt uns das denn?
Es sagt uns, dass unser Bildungssystem nicht besonders effizient ist, wenn wir 1971 im 16-Jährigen so viel beibringen konnten und das jetzt nicht mehr. Und anscheinend geht es ja in China, in Singapur und in Indien auch. Und die haben ja auch alle Cellphones und die haben ja auch alle Computer und die leben ja auch nicht hinterm Mond. Also an dem kann es ja wohl nicht liegen. Vielleicht haben sie doch andere Lehrmethoden, vielleicht haben sie andere Curricula und vielleicht haben sie auch andere Anforderungen. Das, was wir natürlich tun, diese ständige, ja, jetzt ist Homo gut und Hetero schlecht, ja, also die, andersrum, Entschuldigung, ja, also Hetero ist gut, also diese ganzen heterogenen Klassenstrukturen. Wenn ich Gruppen zusammenbringe, die völlig unterschiedliche Leistungsstärke haben, ja, dann kommt hinterher nichts raus. Viele Köche verderben den Brei. Und dann wird der Unterricht dann eben auch so gestaltet, er muss sozusagen im Facilitator-Bereich liegen, also im Moderatorenbereich. Es werden Arbeitsblätter ausgeteilt, die mit Infoboxen, die dann unterschiedlich schwer sind, dann das Leistungsgefälle in der Klasse adressieren, weil der Lehrer gar nicht mehr fähig ist, ja, im Präsenzunterricht, ja, das gleichzeitig angehen zu können. Es ist aber eine einfache Sache. Also, wenn einer vor mir steht, der etwas verstanden hat, ja, der mir etwas erklärt und ich neugierig zuhöre, dann geht das viel schneller rein, als ob ich mir mühsam von einem Arbeitsblatt irgendwas ablesen muss, ja, was vielleicht gar nicht gut gemacht ist. Ja, also, das ist nicht effizient. Und das ist natürlich sicherlich auch eine der Hauptursachen.
Können Sie vielleicht noch zum Abschluss sagen, wann Sie eigentlich gemerkt haben, dass sich bei dem Bildungsniveau jetzt Ihrer Studenten, ja, jetzt, wir reden jetzt von der Universität, etwas Grundlegendes verändert hat? Gab es da irgendwie so einen Aha-Moment oder war das so ein schleichender Prozess?
Also um ehrlich zu sagen, das ist eher ein schleichender Prozess. Das begann schon vor 20 Jahren und man hat das Leistungsgefälle natürlich diagnostiziert. Jetzt stellen wir halt fest, dass also viele Dinge nicht mehr da sind, dass das Skalarprodukt nicht mehr da ist oder so, dass sie die trigonometrischen Funktionen nicht kennen. Wir haben die Probleme in den Anfängervorlesungen, dass die Termumformungen aus der Mittelstufe nicht da sind. Teilweise das Bruchrechnen nicht geht. Polynomdivision kennen sie überhaupt nicht mehr. Also all diese Dinge, die wir sozusagen früher eigentlich voraussetzen konnten und eigentlich auch voraussetzen müssen, um auf universitärem Niveau überhaupt ausbilden zu können, sind nicht mehr da. Das hat natürlich Konsequenzen. Und jetzt wird natürlich der Ruf laut, ja, die Universitäten müssen sich anpassen, aber das wäre der Gang zum College. Und wenn man einmal das Niveau gesenkt hat, bekommen sie es nie wieder hoch. Ja, diese verfehlte Schulpolitik soll jetzt dazu führen, ja, dass wir sozusagen auf der Hochschule das ausgleichen sollen, aber das wird nicht gut gehen. Und vielleicht ist es auch so geplant, man hat in Deutschland ja, die Elite-Universitäten gegründet, die Elite-Universitäten von morgen, das werden die alten Universitäten von gestern sein. Das, was heute als Universität gilt, das wird einfach zum Bildungscenter herunter degradiert werden. Das ist die Zukunft, die man geplant hat. Und das ist schon vor 10 bis 15 Jahren geplant worden. Und man wusste schon, in welche Richtung das man geht. Und das ist sicherlich auch belegbar.
Und jetzt an die Zuhörer, die bei den Rechenaufgaben ins Schwitzen kamen, machen Sie sich darüber keine Sorgen. Sie sind ja aus der Schule schon raus und haben noch eine gute Bildung genossen. Vielen Dank nochmal an den Mathematikprofessor, Herr Krötz.
Ja, gerne. Schönen Tag noch.